Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes an. Liebe Andacht in Christus. Ich möchte heute ein Thema ansprechen, welches Ihnen allen sehr bekannt ist und Sie haben sich selbst damit auseinandergesetzt, schon in der Vergangenheit, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Aber es lohnt sich, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, zumal ich immer wieder Anfragen bekomme, wie es mit dieser Sache sich verhält. Es geht nämlich um die Frage nach den Unakum-Messen. Wie Sie wissen, ist im ersten Gebet im Kanon eine Stelle, wo zum Ausdruck gebracht wird, dass der Priester in kirchlicher und in dogmatischer Gemeinschaft steht mit bestimmten Oberen, also im Normalfall mit dem Papst und mit dem Diözesanbischof. Und viele Menschen, die sich nicht in der Sache so auskennen, sich vielleicht nicht intensiver beschäftigt haben, kommen auf den Gedanken und äußern die Meinung, na ja, wir beten da ja für den Papst und für die Bischöfe und das sei ganz normal und ganz in Ordnung, dass man ihre Namen erwähnt. Es geht hier auch um die theologische Auseinandersetzung mit der Piusbruderschaft, die ja ausdrücklich vorschreibt für ihre Priester, dass da der Diözesanbischof, der jeweilige und auch der Name des jetzigen sogenannten Gegenpapstes erwähnt werde. Und wenn man nachschaut, im Schott ist der deutsche Übersetzungstext nicht ganz genau aus dem Lateinischen übersetzt worden. Deswegen möchte ich mich auf den lateinischen Originaltext berufen, damit man versteht, was da eigentlich steht und welche Aussage hier getätigt wird. Es wird nämlich gesagt, dich, gütiger Vater, bitten wir demütig und flehen zu dir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Nimm wohlgefällig an und segne diese Gaben, diese Geschenke, diese heiligen, makellosen Opfergaben. Es ist ein Opfergebet, das heilige Messopfer vollzieht sich hier auch in diesem Gebet. Der Priester segnet und sagt, das ist die Opfergabe. Und dann sagt er, wir bringen sie dir da, diese Opfergabe, vor allem für deine heilige katholische Kirche, damit du sie in Frieden erhalten würdest auf dem ganzen Erdkreis, die du behüten, einigen und leiten mögest huldvoll, in Gemeinschaft mit deinem, im Text heißt es, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst, wird der Name genannt, und in Gemeinschaft ist gemeint mit unserem Bischof, wird der Name genannt, und in Gemeinschaft mit allen, das ist wichtig, Unakum bezieht sich auf alle drei Teile, auf den Namen des Papstes, auf den Namen des Bischofs und auch in Gemeinschaft mit allen Rechtgläubigen und allen, die den katholischen und apostolischen Glauben fördern. Es ist hier ausdrücklich kein Gebet für. Wir können immer für beten. Ich bete auch für den Gegenpapst, nicht Papst, um seine Bekehrung zum Beispiel. Gott möge ihm all das geben, damit er zurückkehre zu wahren Glauben. Es ist hier keine Aussage von Gebet für, wie wir füreinander beten. Und im Prinzip kann man und soll man für jeden Menschen beten. Aber eben hier wird zum Ausdruck gebracht, wir opfern diese unbefleckte Opfergabe auf in Gemeinschaft mit. Und hier wird klar gesagt, dass hier, welche Gemeinschaft ist hier angesprochen? Das ist die liturgische und die dogmatische Glaubensgemeinschaft angesprochen. Das heißt, ich bringe in Gemeinschaft mit dem Papst und mit dem Bischof als Priester diese unbefleckte Opfergabe da und in Gemeinschaft mit allen katholischen Christgläubigen, die den katholischen, apostolischen, rechtgläubigen Glauben fördern. Und das ist eben der Widerspruch, der zum Beispiel bei den Priestern der Piusbruderschaft sich ergibt, Sie kritisieren Rom, sie kritisieren den sogenannten Herrn Papst und die Diözesanbischöfe, aber sagen, sie würden in dogmatischer Gemeinschaft mit ihm stehen, das heißt in Einheit, in Gemeinschaft, das heißt, sie würden die dogmatischen Glaubensinhalte und die liturgischen Inhalte mit ihm teilen. Sie würden voll in Gemeinschaft mit ihm stehen. Aber jetzt die gute Frage, teilen wir die Ansichten des modernistischen Vatikan, dass zum Beispiel in jeder Religion das Heil gefunden werden könne und man könne Moslem, Buddhist, Jude bleiben des Alten Testamentes, ohne sich zu Christus zu bekehren und man würde zu Gott finden. Damit schafft man ja, leugnet man ja das Heilswirken Jesu Christi ab. Wenn in jeder Religion das ewige Heil gefunden werden könne, dann spreche Gott in jeder Religion. Was ist dann aber mit dem Christentum? Warum ist Christus am Kreuz gestorben, hat Sühne geleistet? Er hat ja eben Sühne geleistet, damit jeder, der im Glauben sich ihm folgt, damit er Anteil an dieser Sühnekraft des Liebesopfers Jesu Christi erhält. Aber nach Franziskus und jetzt auch nach Leo, der ja auch eben Franziskus über alles lobt und vor ein paar Tagen gesagt habe, er sei sich sicher, Franziskus sei im Himmel, man könne ihn heilig sprechen. Er selbst hat gesagt, er sei sich sicher, er sei im Himmel. Das muss man sich diese Anmaßung mal zuerst vor Augen führen. Das kann sonst kein Mensch behaupten, grundsätzlich. Und auch kein Papst, wäre er sogar ein rechtmäßiger Papst, was er nicht ist. Also ich stehe nicht in Glaubensgemeinschaft mit diesem Herrn Papst, zumal wenn es heißt eben, Juden und Moslems, die Christus spotten, sie würden in der Folge ihrer eigenen Glaubenstradition auch zu Gott kommen können, grundsätzlich. Auf dem ordentlichen Weg, das heißt, alle Religionen seien ordentliche Wege zu Gott, um es mal kürzer zu fassen, ich stehe nicht in Gemeinschaft mit diesem Mann, ich stehe nicht in liturgischer Gemeinschaft mit diesen Leuten. Wir alle widersprechen dem eindeutig, weil wir uns zum katholischen Glauben alle Jahrhunderte bekennen. Von daher ist das absurd, es ist Schizophrenie eigentlich, wenn man streng nachschaut, ich möchte niemanden beleidigen, aber es ist schizophren zu behaupten, dieser Mann widerspräche dem wahren katholischen Glauben, aber wir würden das heilige Messopfer, das unbefleckte Opfer des neuen und ewigen Bundes, diesen kostbaren Schatz der katholischen Kirche, in liturgischer und in Glaubensgemeinschaft mit diesen Herren darbringen. Das heißt, wir würden ihren Glauben teilen. Das ist ein Widerspruch in sich. Dann müsst ihr, da dürft ihr keine Kritik äußern, müsst ihr alle Irrlehren, alle Gotteslästerungen, alle Apostasien. Das ist eigentlich Apostasie, wenn man sagt, man könne ohne Jesus Christus zum Heil kommen. Dann, das ist ein Unsinn, das ist so ein Widerspruch, wo man sich fragt, wie kann ein intelligenter Mensch das nicht sehen? Wie gesagt, ich möchte niemandem persönlich nahe treten, aber meine lieben Mitbrüder von der Piusbruderschaft, ja, wo ist eure Logik? Wo bleibt sie? Ihr sagt, ihr seid gegen, ihr wollt den alten Glauben retten, behauptet ihr. Ihr wollt die alte Messe lesen. Aber sagt, wir stehen in liturgischer und in Glaubensgemeinschaft mit denen, die das alles verfolgen, verbieten, leugnen, relativieren, aufgeben, lächerlich machen und so weiter. Das ist genauso, wie wenn Jesus gesagt hätte, ich stehe eben in Gemeinschaft mit dem Hohen Rat am Karfreitag, am Gründonnerstag. Da stand er nicht. Er hat ihnen klar gesagt, seinen Gegnern ja an einer Stelle im Johannesevangelium, wo es um die Vaterschaft Abrahams ging, hat er ihnen gesagt, ihr habt den Teufel zu eurem Vater. Ihr dürft euch nicht auf Abraham berufen. Es ist ein Widerspruch, was ihr da von euch abgebt. Jesus hat jedenfalls Klartext gesprochen. Und dann trifft man immer wieder die Leute stehen jetzt da und sie schließen faule Kompromisse, aber sie behaupten dann, immer wieder trifft man diese Anschauung, naja, der Priester könne machen vorne, was er wolle, ich selbst nenne ihn ja nicht. Ich bin ja ein katholischer Christ, der erkennt, dass das kein rechtmäßiger Papst ist, dass das kein rechtmäßiger Diözesanbischof ist oder das sind keine rechtmäßigen Diözesanbischöfe. Ich erwähne es nicht und dadurch bin ich befreit. Also ich mische mich nicht ein in das, was der Priester macht. Das ist seine Verantwortung. In meiner Verantwortung bin ich sedis vacantis. Das heißt, ich folge der These, der Erkenntnis, dass wir keinen rechtmäßigen Papst haben zurzeit leider. Ich nehme zwar an diesen Messen teil, aber ich selbst heile es selbst, indem ich eine persönliche Entscheidung treffe. In dem Zusammenhang möchte ich auf einen Zusammenhang, auf eine Aussage der kirchlichen Lehre hinweisen, was eigentlich gar nicht so groß bekannt zu sein scheint. Wenn Sie sich zum Beispiel auch den überlieferten Ritus der Priesterweihe anschauen, wenn man die historische, patristische Zeit sich anschaut, das erste, zweite Jahrhundert, und über die Position des Priesters nachschaut, dann tritt ganz deutlich zum Ausdruck, der Priester ist ein Gehilfe des Bischofs. Jesus hat das Bischofsamt eingesetzt und der Bischof ist der Priester mit voller Weihegewalt des neuen und ewigen Bundes, des Priestertums, der Priester mit eingeschränkter Gewalt. Aber der Priester wird nicht präsentiert als für sich alleinstehend, unabhängig von allen anderen Ämtern und Positionen in der Kirche. Nein, der Priester wird ganz bewusst in Abhängigkeit von seinem Bischof gestellt. Er ist ein Gehilfe des Bischofs und hat nicht eine eigenmächtige Vollmacht. Das heißt, er muss, also der Zustand des Klerikus Vagans, des herumstreunenden Priesters, der keinem Bischof anhängt, ist in der Kirche eigentlich gar nicht vorgesehen. Der Priester muss einem Bischof angehören und von diesem Bischof erhält er die jeweilige Legitimation für sein Wirken. Das ist im klassischen Normalfall so die Situation. Der Bischof selbst nach katholischer Lehre steht auch nicht für sich allein da, aber das Bischofsamt ist eine Institution, die von Christus eingesetzt worden ist. Natürlich gibt es den Oberbischof, den Papst in Rom, und der Bischof muss den Papst anhängen. Von ihm erhält er dann auch eine Legitimation. Aber in seinem Sprengel, in seiner Diözese, handelt er nicht in der Vollmacht des Papstes. Der Papst gibt ihm das Recht, aber dann übt er das Recht eigenmächtig aus. Er ist sozusagen seine Diözese der volle Herr. Der Priester aber ist in seiner Pfarrei nicht auf dieselbe Weise der volle Herr. Er hängt ab vom Bischof und er hängt durch den Bischof ab vom Papst. Und sie geben ihm die Legitimation. Und jetzt verstehen Sie wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Das ist die klassische kirchliche Lehre über das Priesteramt. Das heißt, der Priester muss einen Bischof finden, auch in unseren heutigen Ausnahmezeiten. Wir haben eine außergewöhnliche Ausnahmezeit der Kirchengeschichte, da wir keinen rechtmäßigen Papst haben und die Leute, die behaupten, dieses Amt inne zu haben, eigentlich Verrat am Glauben und an der Kirche geübt haben. Und das bedeutet mit anderen Worten, ein Priester der Piusbruderschaft zum Beispiel, jetzt im klassischen Fall, die arbeiten auf die modernistische Amtskirche und sie erhalten ihre Legitimation von der modernistischen Amtskirche. Die können selbst privat sagen, was sie wollen. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass sie sagen, ich bringe unvorstellbare Worte, mögen sie mir nie aus dem Mund kommen, aber ich bringe dieses unbefleckte Opfer da in Gemeinschaft mit dem Christusleugner, den Päpsten in Rom, die sagen, auch im Judentum, auch im Islam, im Buddhismus kannst du zum Heil und zur wahren Erleuchtung finden. Das ist eine Gotteslästerung. Und sie sagen damit, der Leo, der Prävost, der jetzige, und vorher der Franziskus, sie beauftragen mich. Ich zelebriere das unbefleckte Opfer da, bringe es da, ich zelebriere die Heilige Messe im Auftrag dieser Leugner der Heilsnotwendigkeit des Glaubens und der Erlösung Jesu Christi. Das ist ein himmelschreiender Widerspruch. Es reimt sich nicht. Damit sagen sie, sie arbeiten auf die Konzilskirche und für sie. Denn wenn sie Kritik üben und sagen, ja, der Herr Papst hat das nicht richtig gemacht und das nicht richtig gemacht, dann sagen aber die Gläubigen, ihr sagt aber, man muss bei ihm bleiben. Deswegen muss man auf ihn hören. Und was der Papst sagt, das ist die Lehre. Das ist die Wahrheit nach katholischer Auffassung. Und somit helfen sie den Leuten, in den Irrtum abzugleiten. Sie kämpfen eigentlich nicht für die wahre Kirche, sondern sie arbeiten auf ihren Arbeitgeber. Der Papst und der Bischof sind jetzt salopp formuliert im weltlichen Bereich, wären sie die Arbeitgeber des Priesters. Es ist, das Wort Arbeitgeber ist nicht korrekt, aber Sie verstehen, was ich damit sagen will. Das heißt, also ich persönlich kann nicht sagen, una cum Papa Nostro Leone, weil das würde bedeuten, dass ich von ihm meine Autorität ableite. Das kann ich nicht. Ich widerspreche ihm um Christi willen, um der Treue zur wahren Kirche willen. Und deswegen sind wir die Priester, die katholischen Priester, die den katholischen Glauben verteidigen wollen und uns bemühen, da unseren Einsatz zu bringen, die wir erkannt haben, dass wir den traurigen Zustand, dass wir das Vakanz heute haben. Deswegen folgen wir haargenau der Vorschrift der Kirche. Sie sagt, wenn eine Vakanz des apostolischen Stuhles eintreten sollte, und das ist schon ein paar hundert Mal passiert in der Kirche, wenn ein Papst stirbt, bis ein nächster Papst gewählt wird, bis ein nächster rechtmäßiger Papst gewählt wird, dann sagt die Kirche, da muss man die Namen einfach auslassen. Und deswegen zelebrieren wir in treuer Folge der katholischen Vorschriften im Missale Romanum. Wir bringen dir diese Opfergabe da in Gemeinschaft mit allen Rechtgläubigen, die den katholischen und apostolischen Glauben fördern. Also es geht um die Förderung des Glaubens. Damit wird ausgedrückt eine Aktivität. Also una cum mit allen, in Gemeinschaft mit allen, die den wahren Glauben verkünden und die wahre Messe verkünden. Und das tun die Autoritäten in Rom doch überhaupt nicht. Sehen Sie, das ist ja auch so eine Sache. Wir zum Beispiel dürfen auch nicht aktiv teilnehmen an orthodoxen Messen. Die sind ja auch gültig. Gut, bei der Petrusbruderschaft ist das Problem, dass dort auch nicht mehr die apostolische Sukzession gegeben ist in sehr vielen Fällen, weil sie dort Bischöfe von der Amtskirche, die selbst nach dem neuen Ritus der Bischofsweihe in Anführungszeichen konsekriert worden sind, die Priesterweihe erhalten. Aber in der orthodoxen Kirche ist ja die Messe gültig, sind Sakramente gültig. ist das gültige Priestertum der Priester gegeben. Und trotzdem dürfen wir nicht daran teilnehmen, weil die Orthodoxen einer kirchlichen Vorstellung folgen, die nicht der katholischen entspricht. Ihre Kirchenlehre entspricht nicht der katholischen. Da kann man, das ist ein anderes Thema, will ich heute nicht besprechen. Das würde eine ganze Stunde Diskussion bedeuten. Das können wir hier jetzt heute nicht. Aber eben die Kirche hat ganz klar gesagt, man darf nicht aktiv teilnehmen. Man darf von einem orthodoxen Priester nur im Sterbensfall, im extremen Notfall, wenn ein katholischer Priester nicht zur Verfügung, also nicht rechtzeitig erreichen kann, darf man notfalls von einem gültig geweihten, nicht katholischen Priester auch die Sterbesakramente empfangen, aber unter einer ehernen Bedingung. Die hat höchste Priorität. Wenn der verlangen sollte, dass wir vom katholischen Glauben, von der katholischen Kirche uns lossagen wollen und versprechen sollen, seiner nicht-katholischen Kirchengemeinschaft uns anzuschließen, dann müssen wir das verweigern, dann müssen wir ohne Sakramente sterben, aber in der Treue zu Christus. Und hier sehen Sie, dieser Bezug zur Kirche hat auch sogar in einem solchen extreme Notfall Priorität. Man darf sich nicht von der Kirche lossagen, wenn ein Priester aber sagen sollte, ich zelebriere in Gemeinschaft mit dem jetzigen Konzilspapst, dann sagt er sich de facto, egal was er persönlich für eine Vorstellung hat, aber nach kirchlicher Logik sagt er sich von der wahren Kirche ab, weil er ein Bekenntnis ablegt für die falsche Kirche, für die, die die ganzen Häresien annimmt und so weiter. Von daher ist das keine Lappalie, ist das keine Kleinigkeit. Und viele sagen dann, naja, bei den Orthodoxen darf man nicht teilnehmen, weil sie ja ausdrücklich exkommuniziert worden sind. Aber die Amtskirche ist ja von keiner rechtmäßigen Autorität, also rechtmäßig exkommuniziert worden. Aber damit eine Organisation exkommuniziert werde, muss man darauf hinarbeiten. Man muss die Wahrheit verkünden, man muss das allgemeine Verständnis erwecken, damit, wenn mal eine rechtmäßige Autorität kommen sollte, eben diesen Akt auch formal vollzieht, aber de facto sind sie exkommuniziert. Die katholische Kirche auf dem Konzil von Trent hat bei jedem Paragraphen gesagt, wenn jemand behaupten sollte, und dann folgte die Nennung einer Irrlehre, einer zum Beispiel protestantischen Irrlehre, dann heißt es, wenn jemand behaupten sollte, dann sei ihm bekannt Anathemasit, er sei ausgeschlossen, er sei exkommuniziert. Hier ist eben die Sache konstituierte Realität, nicht irgendeine Formalität in erster Linie. Von daher ist das schon sehr wichtig. Man trifft immer wieder so die Auffassung bei Menschen, Hauptsache ich habe meine alte Messe, egal wo. Hauptsache ich habe meine alte Messe, egal was der Priester macht. Nein, es ist nicht egal. Es hängt entscheidend ab, in wessen Auftrag der Priester die Messe vollzieht. Sogar die gültige Messe, wo sogar Christus gegenwärtig ist am Altar. Aber es ist irgendeine Art Widerspruch. Das ist Widerspruch zum katholischen Glauben, zur heiligen Tradition der Kirche. Es ist nicht egal, was der Priester da vorne macht. Denn er sagt, zum Beispiel alte Priester, die zelebrieren Una cum Papa Nostro Leone, das bedeutet, und dann wird der Diözesanbischof genannt, das bedeutet, dass sie sagen, die modernistische Pseudokirche sei die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Das ist eigentlich ein gotteslästerlicher Satz. Niemand von uns und auch niemand von der Piusbruderschaft würde das ernsten Sinnes behaupten wollen, wenn sie ehrlich sind, wenn sie keine Spielchen treiben, sondern der Wahrheit ins Gesicht schauen Von daher ist es so wichtig und es ist nicht egal, ob in der Messe dann Una Cum genannt wird. Wir beten nicht für. Beten für können Sie bis zum Umfallen. Und es wird sogar ein gutes Werk sein, wenn Sie um Bekehrung der Sünde, für die Bekehrung der Sünder beten. Auch für die heutigen Pseudopäpste und Pseudobischöfe und Pseudopfarrer. Aber hier ist eine Aussage getätigt, wo die wahre Kirche ist und ob ich im Auftrag der wahren Kirche das heilige Messopfer darbringe. Deswegen wollen wir auch jetzt, auch heute an diesem Sonntag, das unbefleckte Opfer des Altares darbringen und auch unserer irrenden Mitbrüder und Mitschwester gedenken. Sie mögen doch eben sozusagen sich einen Ruck geben und sich wirklich klar vor Augen führen, welchem Widerspruch sie folgen, damit sie in sich die Kraft finden. Wir mussten ja auch diese Kämpfe durchstehen und durchleiden. Für manch einen bedeutete das, einen großen Nachteil in Kauf zu nehmen. Aber damit sie auch diese Entscheidung treffen und dann an der Heiligen Messe in der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche teilnehmen und nicht in einer Pseudokirche. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.